Visi Madende, der Podcast.
Warum trinkst du heute kein Weih, Christoph? Was ist los mit dir?
Manchi, du weißt, einer muss irgendwie den Überblick behalten.
Ne? Ja. Also und du bist der mit dem roten Faden.
Ich bin der mit dem Überblick.
Ja. Okay, und ich stoße jetzt mal mit meinem Gast an.
Stoß doch erstmal mit deinem Gast
mit an. Mit meinem Gast.
Ja.
Weil der trinkt mit mir.
Das macht er. Prost, mein Lieber.
Prost. Tschüss. Siehst du?
Ja,
auch du darfst ihn vorstellen, dein Gast.
Dann, wenn er so lange meiner ist, dann stelle ich ihn vor. Also, das mache ich jetzt mal. Unser heidischer Gast ist Sänger, Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Produzent. Er macht seit sehr langer Zeit genau das, von dem wir schon immer träumen. Und was wir ziemlich sicher niemals erreichen werden. Er lebt nämlich den Beruf des Vollblutmusikers, der wahrscheinlich so ziemlich alles in dem Geschäft schon erlebt hat. Und das ist nicht nur hier in der Umgebung, ne, vor der Tore von Speyer, sondern auch einmal rund um die Welt mit seiner Band Trance hat er der deutsche Heavy Metal mitbegründet. Herzlich willkommen, Lothar Antoni.
Hallo, hallo.
Es freut uns wirklich sehr, dass du Zeit gefunden hast, uns hier in unserem kleinen Podcast-Zelt zu besuchen.
Ich bin sehr gern gekommen, klar.
Das heißt, du hast ja auch schon ein bisschen erklärt, was wir eigentlich so machen.
Ja.
Und du bist trotzdem da.
Ja, trotzdem, genau.
Haben wir Klick gehabt, hä?
Nee, ich finde es klasse. So total losgelöst. Sehr offen.
Unser Konzept ist es, dass wir relativ wenig Konzept haben. Also das finde ich, das ist ganz gut.
Und du verstehst uns auch? Also
ja,
wenn wir Pelze spabbeln.
Ich bin ja da aufgewachsen auch, ne? Jo. Gut. Nicht ein Speyer, aber...
Guck mal, vielleicht noch dazu.
SEW trotzdem. Ne?
SEW?
Und inzwischen Kurat, ja. Mit Herz und Seele. Ja.
Ah, siehst. Vielleicht fangen wir mal so an, dass wir mal offenlegen, woher wir uns eigentlich kennen. Warum du nicht gleich Nähe gesagt hast, als der Monchi dich gefragt hat, ob du heute auch ein Tor sein willst. Also für mich, als ich jetzt so überlegt habe, war unser erster Kontakt so um 2011 rum, dass wir mit unserer Band, mit Feinripp, die Ehre hatten für euch mit Transmission, Support zu spielen. Mhm. Na, ich glaube.
Lautrück, gell?
Ja, das war in Lautrück gewesen.
Ja,
genau. Und dazu vielleicht gleich noch ein engerer Kontakt, der sich da hergestellt hat. Damals war der Alex Franken.
Genau.
Auch an der Schießbude, aber bei euch und nicht bei uns.
Ja, richtig.
Gewesen.
Ja. Jetzt bereut er es vielleicht, dass er uns damals eingeladen hat.
Jetzt.
Wer? Achso, ich?
Du?
Mensch, wenn.
Ich denke, es war Ehre Meier, ne?
Der uns eingeladen hat oder der jetzt Basis auf uns?
alles schön gut. Nee, es freut mich ja auch. Ich meine, Alex ist ein ganz, ganz lieber Kerl und ich weiß, dass er die Ader hat, von der Musik leben zu wollen. Schon immer eigentlich. Und ich finde es toll, dass er bei euch gelandet ist, ganz ehrlich.
Ja, wir sind auch arg froh. Aber wir haben nicht abgeworben von euch.
Nee.
Ist er parallel einfach.
Ist mir schon klar.
Ist das schon 2011?
Es ist 2011, ja, das gewesen. Ja.
Und wir waren noch bei irgendeinem Jubiläum bei euch dabei.
Ja, wir waren beim Jubiläum, haben wir auch gespielt. Da durften wir sogar Lieder von euch durch den Kakao ziehen.
Ja, Transmission, haben wir nämlich zwei Lieder umgetextet damals.
Ja, was war das? Geinsheimer?
Geuse.
Bei der Feuerwehr.
Ja. Eichsaut.
Eichsaut, das ist statt Breakout. Da haben wir Eichsaut gemacht.
Und das andere weiß ich nicht mehr.
Das war so schlecht, ich hab's vergessen.
Eichsaut!
Ja gut, das entspricht der selben Haltung, sag mal. Ne? So. Ja, genau. Doch.
Was cool. Aber auch vielleicht ein Punkt ist, wo wir zusammengekommen sind, ist ein bisschen, dass dein Sohn Daniel, gelernter Tontechniker, mittlerweile ganz viele von unseren Konzerten auch begleitet, als der Mann an der Regler. Ohne den würden wir ganz schlimm klingen. Also darüber haben wir auch Verbindung.
Ja.
Und last but not least hatte Monchi, wann war das gewesen, in der Lockdown-Zeit 2020, bei deinem Kerzenzauberprojekt durfte er ein bisschen mitbrummeln.
Sehr, sehr schön.
Das war ganz toll auch gewesen.
Gibt es auch Aufnahmen in YouTube?
Da gibt es eine schöne Aufnahme.
Ja.
Können wir dann in den Shownotes noch verlinken.
Das ist eine gute Idee.
Gell?
Vielleicht aber jetzt mal, dass wir da die ganze Zeit retten, wir wollen ja was von dir erfahren. Okay. Bei der Beschreibung, was man so über dich finden kann, auf deiner eigenen Website, aber auch auf andere Webseiten. Da sieht man, du bist Sänger, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger und Keyboarder. Du bist eine komplette Band als eine Person. Wie ist es. Hast du jemals in Empfen deine ganze Gewerke Unterricht gehabt oder bist du Autodidakt? Wie bist du zu der Musik da eigentlich gekommen?
Ja, teils. Also, sagen wir mal so, Gitarre habe ich ja studiert.
Sogar?
Ja, also Konzertgitarre. Angefangen gehabt mit dem Studium in Karlsruhe, was ich dann abgebrochen habe, Trance zu lieb.
Tatsächlich?
Weil einfach die Zeit gefehlt hat und mir so viel unterwegs waren, dass ich mich entscheiden musste. Aber ich hatte genau wie in musiktheoretische Dinge sehr, sehr gute Privatlehrer und bin meiner Eltern halt noch sehr, sehr dankbar, dass sie das unterstützt haben und habe viel gelernt.
War das dein erstes Instrument, Gitarre tatsächlich?
Ja, also, ja, Gitarre, nee, war nicht mein erstes. Ich habe mich vorher probiert gehabt, auch in Bands. Ja doch, mit der Gitarre hat es angefangen, aber gespielt habe ich in der ersten Band Gitarre und dann Schlagzeug, genau, ja. Das waren so Blues-Bands damals.
Ja.
Und ja, das habe ich mir irgendwie selber beigebracht gehabt. Und auch das Keyboard, Klavier anfänglich. Hab dann erst später ein paar Klavierstunden gehabt. Und ja, mich in allem ausprobiert, wie gesagt, in jungen Jahren. Aber kam mir dann letztendlich als Hauptinstrument Gitarre zurück. Und dann fingen auch schon glücklicherweise die ersten Studiojobs an. Weil es jemand halt einfach gut fand, wie ich Stücke komponiere, arrangiere. Hab mich da engagiert und dann kam halt auch ein Kontakt zustande ins Schwäbische, nach Knittlinge zum Gründungsmitglied von den Flippers.
Ach, du liebe Zeit.
Ja,
ich habe schon gedacht, was kommt jetzt für ein Name?
Franz Halmich ist da.
Okay.
Ganz, ganz liebe Kerl, hat die Eva mitgeschrieben. Weine nicht, kleine Eva.
Oh, damals. Das ist das Lieblingslied von meiner Mama. Also, schöne Grüße.
Also mir zwei Jahre musikalisch so. Ne?
Ach, das kann
also wirklich Knoche auf Knoche. Oh, aber irgendwie haben wir uns saugut verstanden.
Ja.
Und ich habe am Franz sehr viel gelernt und habe auch das Arrangieren technisch ein bisschen ausweilen können, was ich für mich selber schon angefangen gehabt habe mit Computer und so weiter.
Ja.
Mit der ersten Computer, die es gab damals. Ja, und habe dann im Auftrag auch von verschiedenen Bands und Interpreten Stücke arrangiert, war Studiomusiker lange Zeit, Gitarrist, Backgroundsänger. Und Arrangeur, ja.
Also jetzt darf man nicht vergessen, von was für einer Zeit wir doch hätten. Ja, das war,
ja gut, es kreuzt sich alles so.
Das kreuzt sich alles.
Ja,
wir versuchen es mal eins nach dem anderen so, so abzuarbeiten. Erste, was ich gefunden habe, war 74. Da waren der Monchi und ich
flüssig.
Na, noch nicht an uns zu denken tatsächlich. Ne? Aber da hast du in einer Schülerband schon gespielt, die letztendlich dann dazu geführt hat, noch einige Umbenennungen und so weiter, dass sich daraus dann Trance auch mit ergeben hat.
Wie hieß die Schülerband?
Die hieß Tribut, hieß die Schülerband.
Ja, gut. Stimmt also die das? Erste Bluesband hieß ein Delight.
Oh, ja.
So im Sinne von Freude, Bonne. Earthflight, Erdenflucht.
Ah.
Ja, stimmt, das waren die Blues-Geschichte. Und dann kam Tribut.
Ja.
Es gab auch ein Tribut 2 mit Umbesetzungen. Da haben wir so richtig gekraudelt.
Okay.
Also deutsche Psychedelic Rock.
Eigenes Zeug
uns
dann?
Probiert also eigenes Zeug.
Echt? Zum Teil, als Schülerband aber, schon, sag mal.
Ja, ja.
Okay.
Gibt es davon noch Aufnahme, sag mal?
Ich hoffe nicht.
Ich fände es gut.
Schade.
Wirklich schade.
Hen aber auch gecovert, also sowas wie Time von Pink Floyd oder Inner Gada da Vida, I Am Butterfly, also diese krumme Psychosache, wo Ende 60er, 70er so hochgekommen sind.
Ja, das war als Rockflogger zwischendrin.
Oder auch schon mal Rocknummer wie Locomotive Breath oder irgend sowas. Ne?
Aber in was für einer Schule war denn das gewesen? Wo warst du auf der Schule?
Das war im OHG in Landau. Oder Hahn-Gymnasium, ja.
Und hat man euch da einfach machen lassen jetzt als Schülerband? Hat man gesagt, da sind die Sachen, da ist der Schlüssel vom Raum. Macht mal und wir hoffen, ihr spielt auf dem Schulfest. Oder wie war das? Weißt du das noch?
Zweiteres Jahr, wir haben auf dem Schulfest gespielt, zwei, dreimal, aber es war in dem Sinn keine Schülerband, dass er in der Schule geprobt hat.
Ah, okay.
Wir haben uns nur in der Schule kennengelernt, die Musiker so rum.
Ja.
Und haben uns dann halt privat an die Sache gemacht. Ja.
Ah, weil ich habe nämlich so das Gefühl, ich habe bei einer Schülerband angefangen zu spielen. Das Gefühl gehabt, bei uns war es so, wir haben den Raum gekriegt, da war Schlagzeug gestanden, da war das ganze Zeug halt rumgestanden. Mhm. Und was ich aber immer schwer fand, ist, dass die Lehrer das Vertrauen gehabt haben und gesagt haben, ja, macht ihr mal. Ne? Also da war jetzt keiner dabei. Die haben schon gewollt, dass wir auf dem Schulfest spielen und so. Aber es hat uns keiner kontrolliert oder so, was wir da für Musik machen. Und wenn du sagst,
sorry,
ich sag's gut, genau richtig. Und wenn du sagst,
ey, das keiner vertauscht.
Ne, stimmt. Dass ihr da einfach so auch mal wirklich so gekrautelt habt oder so, dann stelle ich mir das auf dem Schulfest in den 70er. Ja, weiß ich nicht, was waren da so gang und gäbe? Haben die Leute euch dann ausgebuht oder fanden die das als super? Oder wie war das mit der Musik?
Ne, die fanden das schon super, ne?
Mhm.
Wir haben halt, es war halt auch sowieso die Zeit, die 70, Anfang 70er, Mitte 70er, wo noch wahnsinnig viel gekifft worden ist und alles Mögliche an Zeug genommen und so. Und ja, so waren die Leute halt drauf. Die waren halt happy, wenn da ein paar Lämpler an- und ausgegangen sind und Musik den Raum gefüllt hat.
Ja.
Na, ich kann das nachvollziehen.
Ja, ich meine, du warst selber wahrscheinlich auch lange Zeit genug erstmal Musikkonsument, oder hast du auch selber andere Sachen vielleicht konsumiert, ich weiß es nicht.
Nein, ich habe Rock'n'Roll gelebt ohne Ende. Ja, natürlich.
Ja, klar. Und das, um das dann wirklich selber auch auf der Bühne zu machen, ich weiß, ne, wie es uns ging.
Ja, wir saufen bloß eine Flasche Riesling.
Das langt schon. Nee, aber wirklich davor, vor einer Bühne zu stehen und zu denken, ach, das würde ich auch gerne nochmal machen. Ja. So, ne? Ist das auch schon zu der Zeit im Gymnasium für dich klar gewesen, wenn ich da fertig bin mit dem ganzen Quatsch, ich mache Musik?
Ja.
Echt?
Es war sogar, noch eine Nummer härter. Große Diskussion mit Eltern und so weiter.
Mhm.
Ich bin Mitte in der 11. Klasse abgegangen, in der Oberstufe.
Oh.
Weil ich gewusst habe, ich will nichts anderes.
Wahnsinn, echt. Okay.
Hab mich dann wirklich hingesetzt und mit der Konzertgitarre am Tag 8, 9, 10 Stunden geübt.
Ach du
ja, krass. Um das irgendwie zu packen, das Studium anzufangen. Ja, und hab mich da wirklich nahe verbissen. Ne? Hab auch zu der Zeit Unmenge von Gitarrestunden gegeben. Und
schon gegeben?
Ja, jo, klar. Von irgendwas muss man ja erleben.
Ah, jo.
Und das sind auch tolle Sachen dabei, rauskommen an Schüler, Schülerinnen.
Darf ich das verraten?
Ja.
Erzähl mal.
Ja, klar. Also einer davon, der später danach Roadie war bei der Band und immer dabei war, war zum Beispiel der Little.
Echt?
Der cool. Peter Lang. Kennen viele wahrscheinlich, wo es zuhören. Oder einer, der nicht so ganz bekannt ist, aber den ich heute noch großartig finde, ist der Uli Kunze mit der Band Paradox.
Mhm.
Die machen eigene Sachen.
Mhm.
Hab ich auch mal ein Album produziert.
Mhm.
Weiß nicht, ob es noch gibt. Müssen da mal nachschauen. Und der Paradox Rock, glaube ich, ist
das Kontakt. Das finden wir raus. Schreib mal in die Shownotes.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Also ganz toll. Deutsch, sehr eigenwillig, aber auch sehr, sehr interessant. Ja.
Ich habe ein paar Leute kennengelernt, die zu der Zeit, als wir in der Schule waren und es klar war, man muss sich jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht, die gesagt haben, ich will das gern versuchen, ich will auch gern Musiker werden. Und die dann vor der Wahl standen, was will ich denn machen? Weil eigentlich war es klar, wenn ich sage, ich will Musiker werden, dann will ich da auf der Bühne stehen. Und dann will ich am liebsten mein Geld verdienen mit Musik machen. Und dann aber immer klar war, da ist halt die Erwartung, man muss eine Ausbildung machen oder Studium machen, irgendwas.
Mhm.
Und die sich dann vielleicht in einem Musikstudium begeben haben, weil sie gedacht haben, okay, irgendwas muss ich hier machen.
Ja.
Aber eigentlich war immer der Plan, nächstes Jahr starte ich durch, ja, mit meiner Band, so auf die Art.
Ja,
war das bei dir ähnlich?
Ja,
oder?
Ja, schon.
Ja.
Muss ich zugeben. Wobei ich mein Herz für die Klassik eigentlich immer beibehalten habe.
Das ist spannend, wenn man weiß, was du alles an Heavy-Sache gemacht hast.
Man hört es doch auch, oder? Irgendwie, also ich finde, man hört es. In ja, meine Schreibe.
Die ganze mixolytische Tonleitern, die du da mit der Soli runter...
Ja, nee, eben nicht. Ganz grad, Dur, Moll, ne? Sechster Grad, Quartsext, dominante Umkehrung der Fuhr.
Ja.
Und zack zurück auf die Grundtonart.
Schreibt dir das bitte auf, Christoph.
Das war ziemlich Quatsch, aber
es hat sich sehr gut angehört. Wirklich, es hat sich sehr gut angehört. Ich brauche das nicht mitschreiben. Dieses Gerät nimmt das auf. Okay. Ich kann es mir einfach auch herhalten.
Ja, merkt er das bitte.
Ich merke was, ich schreibe. Ja, ist alles gut. Ja, aber das finde ich so spannend. Wir haben nicht mit vielen Leuten in unserem musikalischen Umfeld zu tun, die wirklich das durchgehen. Also
Musik kennen.
Die muss sich so auskennen in Musik und so. Geschweige denn das wirklich auch studiert hätten oder so.
Ich später noch was zu, ja. zu sagen.
Ja, wir machen einen Merker bei Leuten, die man so kennt, die studiert haben. Also ich würde sagen, die meisten Leute, die wir kennen, die irgendwie im musikalischen Bereich dann was erreicht haben, sind eher die, die nicht studiert haben, sage ich jetzt mal.
Ja, okay, klar. So, ja. Also ich glaube, die ärmste Sau auf der Welt ist ein Orchestermusiker.
Ja.
Oder einer, wo halt sein Leben lang eben nur Gitarrestunde gibt.
Ja.
Was interessiert die Schüler und was interessiert die Eltern? Ob jetzt da einer ein Diplom an der Wand hängen hat oder nicht. Ne?
Ja, aber wenn du
wichtig ist, was er meinem Kind beibringt. Ne?
Ja, aber wenn du so zurückguckst, was würdest du junge Musiker empfehlen, wenn du das jetzt so sagst?
Also kind, uns, meine ich jetzt.
Also so. uns Junge. Ich habe mal in den Spiegel geguckt, Christoph.
Ja, das vermeide ich seit 20 Jahren.
Für die ganz schlimme Fälle, Kinderspiel 1.
Ja, oh, da kommen wir auf jeden Fall.
Und für die Musiker oder solche, die es wirklich werden wollen,
ja.
Kinderspiel Raute 2.
Ja. Ja, da kommen wir auf jeden Fall dazu, was das Kryptische jetzt ist für die Leute, die jetzt aus Spannung das nicht aushalten. Es kommt noch.
Versprochen?
Ja, der Lothar erklärt uns das noch genau, ja. Was es damit auf sich hat. Aber würdest du sagen, das war ein Weg von dir, der auch heute noch Bestand hat, wenn jemand sagt, ich will unbedingt Musiker werden, dass du sagst, ja, dann studier das mal.
Na, ah, das ist Wahnsinn. Also heute ist es wirklich Wahnsinn. Weil Bands, Musiker, Jungbands, vor allerdings schießen ja Pilze aus dem Boden.
Mhm.
Die ganze Szene ist völlig unübersichtlich.
Mhm.
Es gibt keinen Publikumsgeschmack mehr.
Mhm. Also so wie Szenepublikum ja, oder sowas.
Also die, ich finde, dass halt die öffentliche Medien da viel verderben.
Mhm.
Durch das, dass die Radiosender gekauft sind und müssen Titel, das spielen.
Mhm.
Geht nicht anders. Kann sich aus dem Radio zum Beispiel oder auch aus Fernsehsendungen heutzutage ein junger Mensch überhaupt keinen Überblick holen, was eigentlich so los ist auf der Szene.
Mhm.
Weil bei uns läuft zum Beispiel alle Morgen im Bad, damit die Bisi sich ein bisschen bewegen kann. Wenn sie sich fertig macht, läuft die UFM.
Mhm.
Da laufen die ganze Woche dieselbe 10 Titel.
Mhm.
Wo du sagen kannst, ich will gern den noch mal hören oder den hören. Ist das richtig? Ja, ne? Ja, das ist doch nichts, ne? Mhm. Der Vorteil, sagen wir mal, von uns älterem Kaliber war halt der in den 70er, dass, auch wenn es ziemlich poppig war, was so in den Charts war, aber es war doch immer ein Rocktitel dabei, ne? So mhm. Led Zeppelin, Uriah Heep, Deep Purple, solche Geschichten, und die waren sogar hoch platziert. Und die Leute konnten sich wirklich, also musikalisch, da eher was raussuche, das liegt mal, das möchte ich weniger. Aber dieser ganze Popsalat, der da am läuft heute, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist schlechte Musik. Es gibt nach wie vor gute und schlechte Titel, egal in welchem Musikbereich, sagen wir mal so. Aber es ist doch vieles irgendwie ein Mampf geworden. Wie viele junge Leute gehen noch auf Live-Konzerte?
Hm? Da würde ich mal Lanze breche für die jungen Leute.
Ja, okay.
Nee,
kein Vorwurf an die.
Nee, das meine ich auch gar nicht.
Nur an die Mädchen.
Genau, das meine ich auch gar nicht. dass ich das als Vorwurf verstehe, sondern dass ich erlebe, jetzt zum Beispiel bei meinen Töchtern, die sind 15 und 19, dass die natürlich gewisse Neugier vielleicht auch schon mitkriegen, wenn man in einem Elternhaus lebt, wo gern Musik gehört wird, auch keine Radiomusik in dem Sinn, sondern eher gezielt was ausgewählt wird, wo man was auch hört. Ja. Aber wo ich auch frage, wie ist das bei eure Freundinnen und bei eure Freunde, was hören die so? Und durch diese ganze Streaming-Dienste natürlich erst schon mal der Eindruck entsteht, ach Gott, da ist unübersichtliches Feld eigentlich an, weil jeder kann Musik machen, jeder kann es veröffentlichen heute. Ja. Du kriegst eigentlich nimmer einen Kanal geliefert, der dir so erstmal alles so ein bisschen auch aufzeigt, das und das und das könnt man hören, sondern es ist eher so riesen Meer voll Zeug. Aber ich erlebe, dass die durchaus sich die Sache rauspicken, was meine Kinder jetzt für aktuelle Künstler hören, die angelehnt an die 80er oder 90er Indie-Grunge-Bands, wie das so Musik machen, die auch auf Konzerte gehen, gezielt auf Live-Konzerte gehen, sagen, den will ich sehen. Also wirklich, wo Indie-Bands auch eine Chance haben, sich zu präsentieren, ein größeres Publikum, weil jeder irgendwie so einen Spotify-Account hat oder so. Das gibt es schon auch. Ne? Aber ich verstehe, was du sagst. Man hat eigentlich nimmer, also wenn man die Medien nutzt, die es in der 80er auch gab, da ist nichts mehr los. Da ist nichts mehr los. Da ist eine Gleichschaltung, wie du sagst. Da wird nur bestimmtes Zeug gespielt.
Nee, du hast doch teilweise schon recht. Ich meine, das ist klar, wenn ein Kind jetzt aus vom Elternhaus schon musikalisch einiges mitkriegt hat oder überhaupt Bock hat auf Musik, sagen wir mal so, dann wird sich dasjenige natürlich auch in Sacherei her und gut oder schlecht finden. Ja. Das ist okay. Aber das ist halt nicht die Masse.
Vielleicht ist es das, ja.
Und da sehe ich ein bisschen ein Problem, dass halt, ich will es jetzt nicht zu schlecht machen. Auch. Ich meine, Popmusik hat auch ihre Berechtigung. Zum Teil fahre ich total drauf ab. Es gibt gute Titel, ja. Mhm. Ist schon klar, aber ich bin halt einer, der ein bisschen differenzieren kann. Ja. Da geht's los in die Richtung.
Menschen Koch mit 2 Sternen, der durchaus weiß, was super gutes Essen ist, der kann auch mal Currywurst richtig gut finden, ne? So.
Absolut, ja, das ist genau meins.
Das ist genau meins.
Gehen wir mal trotzdem noch mal zurück in die 70er, 80er.
Ja.
Lothar, was war da bei dir los?
Also, du musst vielleicht ein bisschen eingrenzen, weil ich glaube, da war ein Haufe los. Zum Beispiel, als ihr euer mit Trans zusammen wart und euer erste Single produziert habt, Anna 80.
80,
Anna, a hard way to go. Und sich das tatsächlich dann rauskristallisiert hat, das ist eine ziemlich gute Sache. Vor alle Dinge, als ihr dann Loser als Hit, wurde das jetzt so deklariert, was wenn man so ein bisschen durchguckt, die Medien, dass das euer richtiger Kick gewesen ist, wo ihr dann mit gestartet seid. Was war das für ein Ding? Was für ein Gefühl war das?
Ja, ich denke, das war schon das Gefühl, wie es jedem Künstler geht, wann er merkt, das kommt da, was er da macht. Es war also bei uns auch schon eine Mats-Überraschung. Also, wir haben zwar immer drauf gehofft, Rockstars zu werden und haben deshalb auch diese Single finanziert, gehabt, selbst finanziert mit Hard Way to Go. Und tatsächlich gab es halt eine Plattenfirma, wo gesagt hat, klasse, das machen wir.
Habt ihr das dann wirklich an alle Plattenfirmen geschickt?
Komplett,
oder was?
Wie
habt
ihr das? Deutschlandweit. Adresse halt rausgesucht. Aha. Damals war schon nur
gab's noch... Gab's ja kein Internet, oder?
Ja, richtig.
War das eine Kassette oder war das Vinyl? Was habt ihr da gemacht?
Ja, nein, wir haben eine richtige Singlepresse lassen, ja. In der Zuckerfabrik in Stuttgart.
Aha.
Damals. Ja.
Und wirklich, ich erinnere
die
mich...
Die lief auch bei uns auf dem Dorf, war die in der Musikbox drin. In der Kneipe.
Ach, saugut.
Kuhhart.
Und lief rufen runter. Nee, das war Edekoppe noch.
Achtung,
damals.
Achtung, ja. Das war Edekoppe.
Ja,
ja.
Ja, cool.
Davon habe ich einmal geträumt, dass man mal, wir wollten einmal Vinylpresse einfach nur so, damit man in irgendwo alte Musicbox mal was von uns nein und nein, da richtig drauf zu drücken und dann steht da mit Schreibmaschinen noch der Name drauf und so. Ah, herrlich. Stelle ich mir ziemlich gut vor.
Und in der Kneipe, ne, wie gesagt. In ja, der ja. Dorfkneipe.
Hey, Lola!
Und wer war das dann?
In der gut gemacht. Ich schmeckt die Musik.
Und wer hat denn dann auch gepissen, Lola?
Ja, das war dieses kleine Label Rockport Records, ne? Bei Gott, muss gerade überlegen. Offenbach, ja, damals. Mhm. Die sowas gemacht gehabt haben wie Rottgau Monotones. Ja. So, solche Geschichte. Für uns war es die Erfüllung. Wir wussten nicht, was ist Clay groß. Wir waren happy. Da ist eine Plattenfirma, die macht. Und sie haben auch toll gemacht. Mhm. Bis zur dritten Platte.
Okay.
Und dann völlig versagt.
Okay.
Ja.
Aber das war erste Mal, war das wirklich dieser Traum und ich weiß, das habe ich in den 90ern noch als großes Ziel und Ideal gehabt mit den ganzen Punkbands, wo man drin gespielt hat. Irgendwann kriegt man mal einen Plattenvertrag. Das war zu unserer Zeit, war das noch so Ding. Mittlerweile hat sich das auch alles verändert, aber dieses Gefühl, wart ihr wirklich dann irgendwo und habt was unterschrieben und habt gewusst, und jetzt geht's los? Oder war das noch so ein Ding von, mal gucken, was rauskommt?
Nee, und wie, ne? Also, da war auch schon anwaltliche Beratung dabei und was dazu gehört, weil in dem Moment, wo du einen Plattenvertrag unterschreibst, verkaufst du das Seel.
Ist so?
Okay. Ist so. Und ist heute erst recht so.
Okay.
Doch, ist so, ich kann es nicht anders das sagen.
Ja. Oh, der Monchi muss nachfüllen. Werd du mal deinem Weinbruder Image mal gerecht jetzt hier und füll mal die Gläser auf.
Thanks.
Sehr gut. Wir waren mit der Band nie in so einer Situation gewesen, dass man gesagt hätte, das ist jetzt so ein Moment, wo sich wirklich alles auch verändern kann. Ich könnte mir aber vorstellen, jetzt im Nachhinein sagst du, oh, da verkaufst du deine Seele. Ja. War das in dem Moment für dich ein Ding?
Das, ihr macht das doch klasse, verdammt noch einmal. Ich finde es richtig gut. Ihr habt so fast eine eigene Firma am Laufe und es funktioniert. Und die Leute lieben euch und ihr könnt überall spielen und ihr habt die Boot voll. Was wollt ihr mehr?
Nee, wir wollen nicht mehr.
Das ist doch das Tolle.
Ja.
Die meisten Musiker oder Bands können das nicht. Die verlassen sich drauf, dass irgendeiner die Sache macht und sind dann gearscht. Weil als Firma, wenn ich da was rieche an Kohle oder Schnellvermarktung, lasse ich die mal geschwind was unterschreiben, guck, was ich raushole kann und lasse die dann fallen wie nix. Will es nicht anfangen, aber es gibt so ganz, ganz üble geschäftliche Konstellationen, die sich ergeben haben, vor allen Dingen noch unserem zweiten Album damals.
Das war mit Trance. Boah. Vielleicht einfach die Light zu hören.
Oh ja,
sorry. Dass sie das wissen.
Mhm. Genau. Mhm. Trance war ja die Epoche von, sagen wir mal, 80 bis 90er, Anfang 90er oder so. Und Transmission war ja dann völlig anders besetzt, die Partei, die ab 2000, aber immerhin 28 Jahre lang gemacht hat. Ne? Mhm. Ja.
Also das muss man vielleicht da noch dazu sagen, ihr habt angefangen als Trance. Es gab dann, hast du schon ein paar Mal erwähnt, einfach auch Unstimmigkeiten, Querelei mit Management und Label, mit Namensrechte und man hat sich dann entschieden weiterzumachen, konnte es aber unter dem Namen Trance nicht mehr machen und
man hätte es machen können, aber man wollte nicht, dass man im Nachhinein immer noch in den Arsch gedreht kriegt von einem damaligen Manager.
Ja, ja.
Der sich überall mit Nike hängt hätte und überall Blut gesaugt hätte und das musste nicht sein.
Er wollte da einfach Abstand.
Ja.
Das heißt aber, es gab einfach so Stationen, wo man jetzt gut und gern sagen könnte, auch wenn man damals schon gewusst hätte und so weiter. Weil ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo man da sitzt und unterschreibt einen Vertrag und du sagst, oh, du verkaufst deine Seele, dass einem das erstmal wascht es so. Ja. Weil ja, dieser Traum, ne?
Ja, ja, ja,
oh, jetzt werden wir Musiker, jetzt geht's irgendwie, geht's ja. los und so. Der steht wahrscheinlich dort drüber. Da wären wir gute, Kandidaten für Monchi wahrscheinlich, wenn uns einer Sache wird, da, ne?
Unterschreiben wohl.
Uff, passe. Ja, jetzt haben wir ja dich, ne? Dass du im Ohr immer, dass du uns ermahnen kannst.
Wenn sowas kommt, bitte reden mit mir.
Das machen wir.
Ja.
Das machen wir sehr gern. Vielen Dank.
Ich habe schon einige Bands damals auch von unserem früheren Management abgerodet gehabt.
Mhm.
Sie wollten nicht hören und haben gefühlt.
Und haben gefühlt, aua, ja. Okay.
Das klingt jetzt sehr überheblich, aber guck mal nach. Ist so. Ja.
Jetzt für mich, der Trance natürlich kennt, aber für die Leute, die Trance nicht kennen, was war noch so euer Erfolge dann? Was habt denn da alles nach dem Plattenvertrag dann an positive Sachen erlebt?
Trance war völlig unbewusst eine richtige Revolution damals. Wir haben
das war ja Metal.
Wie er schon sagte, irgendwo der Heavy Metal in Deutschland mitbegründet. Vor uns gab es Scorpions und es gab Accept.
Mhm.
Und die Nummer 3 war Trance. Also auch so vom Handling und der Verkäufe her. Ne?
Mhm.
Sagen wir mal. Und zeitgleich waren dann so Geschichten von England oder Amerika unterwegs, wie Judas Priest oder was auch immer.
Mhm.
Es war eben genau diese Zeit. Ja, mit den ersten zwei Alben, sagen wir mal so, haben wir bei so einer kleinen Plattenfirma innerhalb von 2 oder 3 Jahren 120.000 LPs verkauft.
Na, liebe Zeit.
Ja.
Das muss man sich mal auf einem Haufen vorstellen.
Das ist, für heute wäre das schon ein Brett, ne?
Für jede Koba-Band.
Geil, oder?
Ja, ja, super.
Ja. Ja, weil interessant, ne? Heute wird man das nur noch am Computer irgendwelche Zahlen hoch GSE wahrscheinlich oder auf irgendwelche soziale Medien wird es explodieren oder so.
Ja.
Wie war das damals gewesen? Habt ihr dann wöchentliche Auswertung gesehen und dann konnte man sagen, oh, jetzt so viel wird verkauft oder wie war denn das?
Ja, über die Halbjahresabrechnung auf jeden Fall.
Ja.
Klar, also es war auch so, dass versuch's so kurz wie möglich zu machen. Titel wie Loser war ein Lückenfüller auf dem ersten Album, weil das Album einfach ein paar Minuten zu kurz war, 6, 7, 8 Minuten, hätten mindestens gefehlt.
Ja.
Dann haben wir es halt doch drauf genommen und kam so an.
Krass.
So wie Baby Child auch vielleicht im Vergleich dazu war noch recht erfolgreich. Aber also spätestens bei der zweiten Runde, bei der Power Infusion, Heavy Metal Queen war in England Nummer 1 in der Heavy Metal Charts.
Krass.
Ja,
über ein paar Wochen.
Mhm.
In Belgien war zum Beispiel Glasshouse auf dem ersten Platz.
Mhm.
Und das hat sich alles einige Wochen lang gehalten. Ja, und so gab es halt immer mal einen Titel von den zwei Alben, die dann wirklich auch in den Charts, also in den speziellen Charts waren.
Ja.
Nicht in den Pop-Charts.
Ja.
War ja aber auch nicht nötig.
Es war ja auch kein Pop.
Ja.
Es war ja alles andere als Pop.
Ja.
Ja, aber hat sich das...
Break the Chains, damit können wir die Sache eigentlich abschließen, ist der absolute Hit, den wir jemals geschrieben gehabt haben für die Leute. Der lief auf der ganzen Welt, egal wo du hingehst, kennen die Leute Break the Chains.
Mhm.
Und die meisten wissen nicht, was für eine Band das ist.
Echt?
Das ging durch die Discos, die Metal-Discos, überall. Ach, was weiß ich, geh noch Shanghai von mir aus, die kennen's. Es ist also nicht nur Berlin, wo einer sagt, oh, man hört euch, oder hat euch sogar in Berlin gehört und es lief in den Discos und was. Nee, das ist schon weit gefächert. Und wir haben mit dem Titel nichts verdient.
Aber warum das? Wie kann das sein, dass es so oft spielt und man nichts verdient? Was ist das? Warum?
Ja gut, jetzt, wo man mal von Verkaufszahlen absieht, wo man vielleicht auch ein bisschen übers Ohr gehauen wurde, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach so, um diese dritte LP haben sich 3 Firmen gestritten. Es fiel am Schluss an die Anfangsfirma zurück, an Rockport, aber unheimlich andere Geschäftsführer.
Okay.
Also hatte man da total den Überblick verloren.
Ja.
Aber habt ihr das als Band nicht gekriegt dann?
Die Nummer hat sich selbstständig gemacht.
Aha.
Und das Geilste war, im Metal Hammer, die Bibel aller Heavy Metal Fans damals, wurde das Album total verrissen. Also ein absoluter Verriss. Und dann bringen die selber einen Sampler raus mit den Metal Hits des Jahres und das Break the Chains drauf. So geil, oder?
Das ist so geil. Ja,
genau. Ich nehme an, dass das auch eine große Rolle gespielt hat, dass es auf dem Sampler war. Ne?
Was es dann zu so einem Hit gemacht hat letztendlich. Ja. Daraus haben sich ja Sachen ergeben, grundsätzlich. Die ganze Alben sind so gut angekommen, du hast gesagt, das ist in Charts platziert gewesen. Ihr habt stelleweise 150 Gigs im Jahr gemacht.
Ja.
Unglaubliche Zahl. Stell dir das mal vor, das ist, Monchi.
Wie viel Halle hat ein Edeko? Was
wo habt ihr überall gespielt?
Nicht jedes Jahr, aber das war schon die Spitze.
Das war die Spitze.
Ja, ja.
Wo habt ihr gespielt?
Eigentlich nur Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz und im Osten.
Ja.
Also wirklich live gespielt, nur dort.
Ja.
Wir hatten viel Presse und auch Interviews in England drüber oder wo auch immer, wo wir mal kurz rüber geflochten sind.
Ja.
Aber die Gigs waren eigentlich nur in dem umgebenden Raum.
Ja. Ist wie bei uns, Monchi.
Wir kommen nicht weiter.
Nicht aus der Palz.
Ja, ist ein bisschen begrenzter vielleicht.
Ja, Holland, Schwede, müssen wir noch schaffen.
Ja.
Also Deutschland haben wir tot geknüppelt, ja. Also wirklich jede Ecke, wo der Vorsteller
kann. Das heißt, ihr habt auch die Ochse-Tour gemacht,
ja.
Sozusagen. Ihr habt wirklich überall gespielt, wo man spielen konnte. Mhm. Steckdose und da hat nicht gleich einer nächst, sagt er, zack, habt ihr gespielt.
Nee, also Rock'n'Roll total, ja.
Ach,
muss man schon sagen.
Okay.
Aschberg bei München. Kaffee, 10 oder 15 Leute wohnen.
Aha.
Aber wenn was stattfindet, 1000 in den Tanzsaal
kommen. Ja, geil.
Und eine Band abfeiern, ja.
Das ist saugut.
So Geschichte, ja.
Hast du noch irgendwie so...
Aber halt auch Bochum Zeche. oder Artschock da in Holland mit 10.000 Leuten und
ach,
so.
Krass.
Klar, da ging
schon wohl gerade Vogel. Hast du noch irgendwie so Konzerte, wo du sagst, hey, das vergisst du nie?
Ja.
Ja?
Als der Litsch genannt ist, erinnert der Fu.
Ja.
Und,
was hat das so Besonderes gemacht? Die Leute?
Die Zusammenstellung war richtig geil mit King Diamond Raven und oder hießen sie schon Merciful Fate damals, ich weiß es nicht. Und wer war da noch dabei? Accept war dabei. Vandenberg. Damals noch mit Solo-Band. Also es war ein richtig geiles Set. Wir waren, glaube ich, dritter Liner. Dritter Headliner. Venom.
Okay.
Das war toll. Und es waren halt wirklich über 10.000 Leute. Und du fängst an mit Sensation und ohne gehen alle Arme hoch und alles singt mit. Von Anfang an, die ganze Show.
Okay.
Das war richtig stark, ja.
Das kann ich mir vorstellen, das kann man auch nicht vergessen, sowas wahrscheinlich,
nee.
Oder? Und wie sehr hat dir das Lust gemacht, dass es so weitergeht? Ich meine, du hast es gesagt, das war die Spitze, ihr habt viel gespielt und das waren nicht alles so Gigs, da waren bestimmt auch Gigs dabei, wo man dann als denkt, so Levi-Zeit.
Naja,
wir waren natürlich auch schon einmal woanders oder so.
Ja.
Wie war das? Hast du gedacht, das geht jetzt immer so weiter? Oder wie habt ihr das eingeschätzt, euren Fame sozusagen?
Das ist eine tolle Frage, weil du meinst dann... Noch so ein Erlebnis, wirklich, du reitest jetzt weiter auf dieser Spitze, auf dieser hohen Welle. Und dann hat irgendeiner von denen Depp ein Gig ausgemacht in einer Dorfkneipe oder sonst wo, wo also völlig unnötig gewesen wäre. Es tut dann schon ein bisschen weh, aber ich denke, dass du halt auch der Profi anfängst. Ob du jetzt eigene Musik machst oder ob du coverst. Wenn du 5 Leute vor dir hast und die gehen ab, ist alles gut. Also, tolle Gig. Wenn du 100, 200 hast, die sich überhaupt nicht interessiert, war unnötig. Ne?
Ja, ja,
ja.
Das heißt, ihr habt in der Zeit auch ganz unnötige Sachen
natürlich,
erlebt.
Das stellt sich so, ja.
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 Stell dir das mal vor, manche 100.000 Leute, die alle zum Beispiel die letzte Scholle war schlecht singen.
Wenn es ein Schwede ist, ist mir egal.
Ja, das ist gut.
Oder nee, wo Land.
Schwede ist okay, da war ich im Urlaub, gutes Essen. Wäre ich dabei. Auf jeden Fall dabei. Ja, aber ich meine, das war sehr turbulent die Zeit gewesen. Ja. Ich kann mir vorstellen, zu so turbulente Zeiten gibt es eben auch Entscheidungen oder gibt es viele Leute, wie du es vorhin auch gesagt hast, die haben einen anderen Schwerpunkt. Was passiert mit der Band? Was kann man mit der Band vielleicht auch verdienen?
Ja.
Man sagt es so oft, bei Geld hört der Spaß auf und so. Ne? Und wenn es dann Unstimmigkeiten gibt, würdest du sagen, das war ein harter Schlag, als es dann so Unstimmigkeiten gab? Habt ihr euch so als Familie auch gefühlt und zwar emotional blöd? Oder war das zu dem Zeitpunkt schon so, dass das ist jetzt ist eine geschäftliche Beziehung irgendwie mit Management und so?
Jein. Also sagen wir mal so, das, was richtig wehgetue hat, ist eigentlich das, dass man so eine Zeit durchmacht und auch so Erfolgsschiene und die aus dem Nichts kommt, wo man sich wirklich hochschafft, dann wächst so Band zusammen wie nichts. Also das ist mehr als Familie, kann ich sagen, weil jeder daran glaubt. Aber es gibt halt immer wieder irgendwelche Tiefschläge. So sehe ich es heute. Und es kommt darauf an, wie gut oder wie schlecht, dass sich der Ent oder Anna davor erholt. Und im Endeffekt sieht es dann halt so aus, dass man halt Querele kriegt, dass man sich heiß diskutiert. Und der Ente will unbedingt, will machen. Hopp, das packen wir. Markus und ich damals in erster Linie. Und der Rest sagt, oh, boah, vergiss es doch. Mensch, lass doch einstampfen oder wie auch immer. Bäh, wird sowieso nix. Die ziehen dich dann richtig so runter. Ne? Und da geht's halt los, dann, dass man auch mal Krach kriegt. Ne? Ein Krach, der so weit kommt, dass man sich gegenseitig von der Bühne runter trete, Kind, weil man sich überhaupt nicht mehr leiden kann.
Okay.
So in die Richtung, ja. Es ist schwer, diesen Erfolg-Misserfolg-Ding, das Ding zu verdauen.
Ja.
Als junger Kerl sowieso.
Ja.
Wann dich schon als Rock'n'Roll stark sehen. Irgendwo.
Ja. Ja. Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn man jetzt so im Rückblick darauf guckt, dass man dann viele Sachen wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so heißblütig diskutieren wird oder
oh doch.
Ja, Mensch, das ist ja. Fair.
Ich bin halt genau der Typ wie damals.
Oh, okay.
Nur unterschreibe ich nichts mehr.
Okay.
Unterschreibst du noch bei dir selber.
Ja, genau. So, und bin mit halt meine kleine Weg zufrieden, weil ich genau weiß, wie es anliegt und was ich damit anstellen kann.
Ja. Ja. Ja, vielleicht braucht es manchmal wirklich auch den ganzen Weg, um dann sowas rauszufinden, dass man genau weiß, was man ausstellen kann, was man gern machen möchte. Das heißt, du bist nicht da drin jetzt verhaftet, zu sagen, oh, das wäre aber schwer gewesen, das wäre einfach immer so weitergegangen, sondern du hast für dich einfach immer neu erfunden, sozusagen.
Ja, in Sache, du musst halt auch Biss haben. Aha. Also wenn du von der Musik leben willst, musst du zäh sein wie Juchteletter.
Ja, ja.
Durchhalte, immer wieder beiße. Da muss was gehen.
Siehst du, und das ist, glaube ich, so das Ding, Monchi, was uns sagen wir oft Leute, echt, könnt ihr noch nicht von der Musik leben? Und wir für uns sagen immer, ja, also erstmal finanziell schwer wäre es, ne? Also es haut leider nicht so hin. Aber ich glaube, ach, dieses Ding, wenn man es muss, und du dann auch Sachen machen musst, nicht wie wir machen nur Sachen, die uns Spaß machen, ne? Wir machen schon auch ochsige Sache als, oder wo man denkt, naja, muss das jetzt auch sein, aber weil wir es wollen. Ja,
ja, okay,
und wenn uns irgendwas zu blöd ist, dann sagen wir, nee, das machen wir nicht. Weil wir wissen, wir müssen es nicht. Ne? Ich kann mir vorstellen, genau so Dinge, wie du sagst, ne? Wo man dann den Biss haben muss und sagen muss, okay, da muss ich jetzt ein halbes Jahr durch, aber dann wird es besser. Sonst kriege ich meine Rechnung nicht bezahlt. Das stelle ich mir echt schwer vor.
Ja. Sicher auch so mit der ganzen Coverbands dann über die Jahre entstanden sind, wo eben da kein Top mehr zu gewinnen war mit der Trans-Sache oder Transmission-Sache. Mhm. Da kam es letztendlich eigentlich wirklich nur darauf an, dass sich die Leute mögen, sich gut verstehen, die Chemie in der Band. Und das hat so toll geklappt, die letzten 20 Jahre, muss man ehrlich sagen. Ganz, ganz toll. Da kann man dann auch Covers spielen und Spaß haben zusammen. Das ist okay.
Das A und O.
Covers ist auch Musik.
Und was war Goodie?
Und was war Goodie?
Ja,
das
ja.
Das hat den Grund, natürlich, dass man das noch spielt.
Ja, ja.
Sag mal, du hast vorhin, ganz am Anfang hast du schon mal was erzählt von, du bist Produzent und hast für andere Leute schon was gemacht.
Ja.
Das ist krass. Erzählen. Ich meine, ich stelle mir vor, weißt, wir machen einfach nur so Musik. Wir sind froh, dass wir unser Pensum irgendwie so rumkriegen, dass wir unser Zeich machen. Jetzt hast du nicht nur dein Zeich gemacht damals, sondern du hast auch noch gleich gesagt, ich habe so viel im Kopf, das gebe ich noch jemand anderschen ab.
Ja, wenn es da gegeben hat, klar.
Ja.
Sagen wir mal so, da war diese Studiogeschichte, vor allen Dingen eine von deiner ersten Studiogeschichte mit dem Franz von der Flippers schon wegweisend. Weil ich habe bei dem so viel Sachen gemacht, die musikalisch vom übelsten volkstümlichen Schlager bis Unmöglichkeit ging. Und habe da Gitarre eingespielt und gesungen, Backings und Arrangements gemacht. Du kriegst dann wirklich mit der Zeit ein offenes Ohr. Für alle Richtungen.
Ja.
Und ich bin wirklich der Meinung, es gibt überhaupt keine schlechten Musikstile. Es gibt nur in jedem Bereich gute und schlechte Musik. Weil es gibt Leute, die das wirklich gut machen. Und es gibt halt solche, die um Gottes Willen, ne? Also die da vom Hals halten möchtest. Kannst du mal den Gesang ausmachen? Hopp, ich weiß ja, wie die Nummer läuft. Also, Hauptsache, ich muss mal das nicht eieren. Mann, Gitarre, ich spiele jetzt da.
Ja.
Ja, so in die Richtung. Ja, und das hat mir halt viel gebracht, weil ich habe dann halt auch Interesse entwickelt für verschiedene Stile. Und wollte mich dann selber da reinhauen. Wie kann ich ein Reggae arrangieren? Wie mache ich da mal einen totalen Punk-Song draus? Oder kann ich eigentlich auch rappen?
Kannst du rappen?
Kriege ich einen Techno-Groovy?
Kannst du das?
Ein bisschen.
Cool.
Das mit dem Silver Stolpern und so, das liegt mir nicht so.
Ja. Yeah.
Aber so, sagen wir mal, die Basis dafür, ja.
Cool.
Habe ich ja auch gemacht, bei den Kiddies zumindest. Und, ja.
Das hast du bei den Flippers gelernt, wirklich?
Nee. Das kam dann schon aus mir selber.
Bei Michael Holm.
Bei Michael Holm hast du das gelernt.
Michael, ach Gott.
Was war da?
So toll.
Was war da los?
Der Michael ist mein absolutes Kindheitsidol. Aha. Wenn du aufgewachsen bist, Anfang 70er und hast Hitparade geguckt, dann war er der absolute Crack, er war der Breaker, er war anders wie die anderen, er war frech und cool und richtig klasse. Mit Mendocino, Barfuß im Regen und was so alles gab. Später dann halt viele Ballade, klar, Tränen lügen nicht und ja. Trotzdem, alles
geil.
Irgendwie top und irgendwie anders wie die anderen. Michael habe ich immer bewundert. Und ich mache mein Soloalbum, also eins von meinen drei oder vier, die ich jetzt gemacht habe, die auch gesau interessieren, Deutsch.
Ja.
Wann war es dann? Ich glaube 2000.
Was meinst du, Soloalbum?
Drei, Zeit der Liebe.
Das letzte?
Nee, das erste.
Das erste? Ja. Oh, dann habe ich es ja verkehrt rum.
Das erste und das Beste.
Okay, das ist eine Empfehlung.
Ja, schick das ausnahmsweise mal wieder an alle Verlage in Deutschland, weil ich denke und auch meine Band denkt, hey, das ist es. Ja. Und kriegt natürlich keine Antwort, außer ein Anruf von einem Büro bei München. Ja, hallo, hier Sekretär und so und so. Der Michael Holm hat ihre Sache gehört und er findet die richtig gut.
Oh,
und
wow.
Er würde sie gerne mal kennenlernen. Hä? Hey, ich bin aus aller Wolke gefallen.
Das glaube ich.
Ehrlich?
Das glaube ich.
Ja, natürlich komme ich. Ja, klar. Haben wir uns kennengelernt und wow, das war wie wenn du schon immer kennst. Und ja, dann hat der Michael gesagt, hey, du hast so tolle Schreiber und all das. du musst für mich arbeiten.
Echt?
Wenn du es möchtest. Und ich habe viele, viele Arrangements gemacht, Vater Michael, bis in Musicals rein, die jetzt wahrscheinlich immer noch niemand kennt. Mhm. Aber das geht jetzt auch noch weiter im Moment. Und konnte halt für ihn selber Stücke schreiben, sehr, sehr schwierig. Ich habe 30 Angebote, 40, ich weiß es nicht, drei davor hat er genommen.
Oh, okay. Yes.
Weil er halt sagt, das muss zu mir passen, Alter.
Ja, klar.
Das sind saugute Songs, wo du da schreibst, aber hör mal, das kriege ich so nicht gebacken. nee, cool. Und das Geilste war, ich habe hier auf dem ersten Album Zeit der Liebe, habe ich ein sehr freches Stück drauf. Das heißt Ein Stück weit. Mhm. Und mit meinem eigenen Anthony versaute Text. Und das gefiel ihm am besten. Und dann hat er aber dann gemeint, das war der Anfang von allem, sagen wir mal.
Ja.
Oder, hör mal, Lothar, diese Nummer ist ja wirklich richtig geil, aber Frage, kannst du mir das so umschreiben, dass der SWR-1-hörenden Hausfrau beim Bügeln nicht das Eisen aus der Hand fällt? weißt du, was ich meine? So den Schwanz stecken lassen. Und da habe ich mal 10 Minuten Zeit genommen.
Hast du das Ding umgeschrieben?
Zwei, drei Zeile geändert.
Ja.
Das ist es, Alter. Du hast es gemacht.
Echt?
Und es war toll. Es war im Fernsehgarten. Und es ist richtig gut angekommen, ja.
Wie hieß es dann? Hieß es trotzdem ein Stück
ein
weit?
Ein Stück weit, ja.
Oh,
ja.
Kriegen wir das irgendwie noch hier?
Kriegen wir das
gefunden? Ey, das müssen wir mal vor allen Dingen.
Irgendwie ja, aber ob dieser Fernsehgarten-Gig.
Ja.
Vielleicht.
Wir gucken mal.
Ja.
Ah, Christoph, aber Monchi, weißt du, was der Lothar schon gemacht hat und immer noch macht und das ich... Wie lange kennen wir uns schon?
Wir kennen uns schon viel zu lang.
Wie lange habe ich gesagt, will ich Kindermusik machen?
Das hast du schon vor 20 Jahren schon gesagt.
Ja, ja. Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Und du hast Kindermusik gemacht.
Und zwar seit 96 sage und schreibe 11 Alben mit Kinderlieder hast du aufgenommen. Das ist der absolute Wahnsinn.
Krass.
Also immer vom Output her, aber auch von der Aktion als solches her. Wie hast du rausgefunden, dass du nicht Mr. Heavy Metal nur bist, sondern auch Mr. Kinderlieder?
Ja, nicht nur Mr. Heavy Metal habe ich ja schon erklärt.
Ja,
ich habe ja viele Richtungen gemacht. Und die dankbare Aufgabe war halt die, wenn du Kindermusik machst oder Musik für Kinder machst, da ist es ja völlig egal, was für Stile du einsetzt. Hauptsache die Message kommt drüber oder der Spieleffekt kommt drüber, um was es gerade gehen soll halt, je nachdem. Und der Daniel war damals 5 Jahre alt.
Dein Sohn?
Mein Sohn. Mhm. Und kam in den Kindergarten.
Mhm.
Und da habe ich mitgekriegt, dass die da so schreckliche Sachen singen, die es eigentlich auch schon 30, 40 Jahre gibt.
Oh Gott, Flashback, ja.
Und immer noch gibt.
Das kenne ich.
Und da habe ich gesagt, immer mal her, was singen dann da? Und da haben wir so die Volkslieder gehabt und da habe ich mal für mich gedacht, ja, das wäre doch geil, wenn man die mal so ein bisschen da verschärfen könnte. Und habe dann halt demomäßig mal den einen oder anderen Song gemacht und habe es dem Daniel aufgenommen auf Kassette. Und der war total begeistert und hat das alles mitgerockt und alles mitgesungen. Und hat sie, der Schlawiner, halt mit in die Kindergarten genommen.
Aha.
Und die haben das dann auch gehört. Und die rufen mich dann an. Herr Poth, ne? Bürgerlicher Name.
Ich weiß nicht, ob wir es verraten dürfen.
Das ist ja kolossal, was sie da gemacht haben. Das ist ja ganz, ganz toll. Und sie müssen da weitermachen. Sie müssen das machen.
War jetzt wirklich, ich bitte die Akkorde haben. Ich bin ein Seherin.
Ja. Auch das, ich habe Texte ausgedruckt, da gerade dazu aufgeschrieben.
Ach, wie gut.
Ja, und habe ich mich beworben damals, war auch beim sehr arg sehenden Verlag, in dem Fall, Ludger Edelkötter, der allerdings über die Jahre dann halt auch geschwächelt und umgemacht hat. Mhm. Aber was soll's, ich konnte die Sache wieder rausnehmen bei ihm und machst das seitdem selbst.
Mhm.
Und bin da ganz zufrieden mit. Und so, jetzt zum Thema. Der Daniel ist inzwischen ein bisschen arg groß, dass man immer noch irgendwelche Kinderlieder für ihn schreiben könnte.
Kann das sein, dass wir den Daniel auf einem Plattecover entdeckt haben? 97, Kerzenzauber. Ist das der Daniel?
Zweite Auflage, genau.
Ja. Jetzt guckt euch das Bild auf, wenn ihr den Daniel jetzt kennt. Er war also jetzt schon immer noch ein goldischer Kerl, ne? Aber da, ach du liebe Zeit.
Der hat auch manches mitgesungen als Bub.
Echt?
Und mitgespielt auf der Bühne, auch bei Eva an Erde, ne? Also mein erster Musical.
Ja, geil.
Das ist ja auch sehr gut gelaufen ist, sagen wir mal.
Ja, aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja. Nee, also wie gesagt, es fällt mir inzwischen wirklich ein bisschen schwer, Musik für ganz kleine Kinder zu schreiben, weil mir der Bezug fehlt. Aber was man halt schon immer rauskannte, war, versuch doch, der kleinste Kinder irgendwo ein bisschen was beizubringen über Musik. Hoge ist natürlich auch der, dass in der Schule fast kein Musikunterricht stattfindet. In der Grundschule, ausgerechnet auch noch ganz am Anfang. Was ich sehr, sehr traurig finde. Und da habe ich gedacht, da könnte man doch ein bisschen was machen. Und in dem Moment, wo diese Corona-Geschichte zugeschlagen hat und mir sowieso die Hände gebunden waren, irgendwie live, irgendwelche Aktivitäten laufen zu lassen, habe ich gedacht, hey, irgendwo hast du schon mal sowas mitgekriegt, dass verschiedene Leute sich aufnehmen und machen so ein Video oder was, wo sie zusammen singen. Und da fing das an, damals. Und da habe ich, ich weiß gar nicht, was der erste Titel war, ob es war Butzemann oder war es Kerzenzauber. Oder gab es vorher noch was? Ich weiß nicht mehr im Moment. Naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht mit den Kiddies und die hatten wahnsinnig Spaß im Endeffekt und fanden das toll, was ich da draus gemacht habe, aus ihrer Handyaufnahme. Und dann habe ich gedacht, hey, das wäre es doch überhaupt, mach doch so eine Art, damals kannte man den Begriff kaum, Webinar, also Seminar übers Internet.
Ja.
Und probier das. Und dann habe ich angefangen mit. Dann habe ich mir noch beim Schaffen noch gedacht, hey, das könnte eine ganze Serie geben. Und habe ich danach gemacht. Und da gab es halt dann ein sechsteiliges Kinderspiel, heißt das Ding. Und da lernen dann die Kids, wie man, was Rhythmus ist, wie man einen Takt zählen kann, ein bisschen was über Note und Notenwerte, was ein Tonleiter ist. Das verschiedene Tempo von einem Stück und wie so ein Lied aufgebaut ist.
Und das ist richtig schön. Da auch gezeigt, du zeigst, was eine halbe Note wert ist anhand von einer Torte. Und dann ist auf einmal die Halbtorte weg oder kommt wieder dazu oder so. Dann ist ein Viertel oder Achtel. Das ist sehr ansprechend auch gemacht, finde ich.
Wo kann ich das sehen?
Kann man im Moment zweierlei kaufen, einmal als DVD mit der Audio, Audio-CD, Songstoff und Stick, wo alles als Video kommt und wo alle Texte, alle Chords, alle Tralala dabei ist, was zu den Songs gehört und Aufgabestellungen und ja, halt.
Das kriegt man bei dir.
Ja, also diese erste Produktion, das erste Kinderspiel.
Da war tatsächlich der Gedanke auch dahinter, auch natürlich in erster Linie auch für Kinder das zu machen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, eben auch für interessierte Eltern beziehungsweise Erzieher und auch Lehrer, vor alle Dinge auch Lehrer, und das habe ich da bei dir quasi das erste Mal gelernt, die tatsächlich fachfremd Musik unterrichten.
Genau.
Und da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, ja, ein Musiklehrer, der hat halt natürlich Musik studiert, aber das gibt's wohl auch genug, die dann nicht die Ahnung haben. Und an die ist das auch gerichtet. Die kriegen Idee, wie man das machen kann.
Also das erste Kinderspiel sowieso, ja. Also Kita und Grundschule auch.
Ja.
Ich hatte ja auch einen wirklich tollen Zugriff, sagen wir mal, weil ich durfte das Webinar ja außer in eigener Reihe auch übers ILF bringen, also das Institut für Lehrer, Fort- und Weiterbildung.
Sehr super.
Und die haben das auch wiederholt und wir haben zweimal voll gehabt, ne? Von der Besetzung her.
Das ist richtig gut und dass es so gut auch ankomme, dass du, wenn ich richtig informiert bin, dieses Jahr Fortsetzungen auch dann machst, ne?
Ja. Hast du schon gesagt? Das wurde gewünscht.
Aha.
Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht schon im Vorfeld und habe gesagt, ja Leute, also wenn ich ein zweites Teil mache zu der Geschichte, wäre der ein bisschen heftiger, ne? Weil da muss ja jetzt auch ein gewisser Anspruch mit nahe kommen, ja, ne? Und okay, und mein Befürworter beim ELF, der fand das auch gut und hat gesagt, mach das, Lothar, auf jeden Fall. Die Leute sind da, die es wie sie wollen. Und vielleicht kannst du auch noch, was weiß ich, wenn, erreichen. Und das wäre jetzt halt auch so ein bisschen Anliegen von mir. Natürlich muss ich Werbung machen dafür, weil die Sache startet im November.
Es ist ja eine tolle Sache, mach gern Werbung dafür.
Ja, klar. Das ist jetzt weniger dafür gedacht, dass Kinder von sich aus sich da einklinken und was lernen. Also es ist besser, man zeigt es ihnen und erklärt es ihnen zum Teil, weil das ist Stoff für fachfremde Lehrer oder Musiklehrer, die noch nicht sehr weit sind in ihre Kenntnisse. Stoff für Grundschulklasse 1 bis 4, aber auch weiterführend Unterstufe, Mittelstufe, höhere Schule. Bis 9. Klasse sogar, würde ich sagen. Unter dem Motto Musik hören, verstehen und Zusammenhänge erkennen. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich habe es halt versucht, so einfach zu schildern und rüberzubringen, dass wieder jeder mitkriegt. So eigentlich wie beim ersten Teil.
Ja,
sogar, dass ich es verstehe wird.
Nur für ein bisschen höheres Alter, genau.
Also.
Nee, für alle Dinge. Noch ein Satz dazu. Wo ich es klasse finde, wäre eigentlich, wenn sich wirklich ein paar Jungmusiker auch mal da einklinken. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es Musiker gibt, die keine Notenkenntnis haben oder Zusammenhänge wissen, die einfach musikalisch genug sind von sich aus und hören, was sie da zusammen fabrizieren und machen. Und es passt und es gefällt ihnen alles gut. Aber eine andere Erfahrung von mir zeigt auch die, dass ich irgendwelche Youngsters Songs jetzt aus dem Internet, also auf YouTube, irgendwie ein bestimmtes Song raushören, quälen den durch, bis sie endlich drauf hin, können vielleicht sogar spielen und wissen dann aber eigentlich überhaupt nicht, was sie da gemacht haben.
Mhm.
Das heißt, sie kennen das, was sie sich da ganz brutal irgendwie versucht, den Art zu eignen, überhaupt nicht für was anderes verwenden.
Ja.
Und das ist halt doof. Also ich denke, wenn man da verschiedene Zusammenhänge wüsste und wiedererkennen könnte, hätte man es leichter und hätte auch viele, viele Möglichkeiten mehr zu der Sache. Und auch für das ist es gedacht. Also Musiker, Youngsters, unbedingt mal drauf klinge.
Ist nichts mehr für dich, Christoph.
Mein privates Sechsteiler startet am 13. November.
Ah.
Ich schicke das dann aber auch nochmal durch die Reihe.
Ja, und wir werden es auf jeden Fall bei uns in den Shownotes von dieser Folge.
Und Grundschullehrer und überhaupt Lehrpersonal meldet sich bitte übers ELF an. Ich schicke den Link auch nochmal rum, aber ihr findet es auch, wenn ihr übers ELF Lothar Antoni eingibt oder eben Kinderspiel 2. Genau. Um was geht's noch ganz kurz, weil dann haben wir das hinter uns.
Werbeblock.
Ich versuche euch beizubringen, was Ganz- und Halbtöne sind, was Vorzeichen sind und bringen in der Musik. Der Unterschied zwischen Dur und Moll.
Oh, das war's für dich, Munchi.
Intervalle, also Tonabstände.
Ist nichts zum Essen.
Dreiklänge. Und vor alle Dinge lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, Gehörbildung.
Okay, da geht's jetzt. Da wäre es vorbei jetzt, Monchi, bei dir. Weil du bist da wie ein Rechen. Ne?
Aber ich kenne viele Erzieher und viele Lehrer.
Die nicht singen können.
Genau.
ihr werdet staunen, was Musiktheorie und Klassik zu tun haben mit der neuen Musik.
Ah.
Nämlich sehr, sehr viel.
Sischt. Also, ich würde sagen, Monchi, unsere Anmeldung ist schon so gut wie abgeschickt. Wir sind auf jeden Fall dabei. Was ich leider sagen muss, ihr liebe Leute.
Dass unser Nund raus muss?
Der ist schon eingegangen fast in der Bassdrum.
Ja. Ah.
Oh, du.
Ja, da. Ja, gut. Ja.
Wo ist er noch?
Ja, der guckt so ein bisschen die Schnauze raus.
Der guckt da raus.
Ja. Aber ich sage euch noch was anderes. Wir haben schon überzogen jetzt.
Was? Schon wieder?
Die Stunde ist rum. Ach, wir müssen das Sack tatsächlich so langsam zumachen. Aber noch eine Frage möchte ich gern zum Schluss stellen. Und zwar, wir haben jetzt gehört, was du wirklich in deine musikalische Laufbahn bis jetzt alles gerissen hast. Das ist wirklich unglaublich. Ganz viel Sache gemacht. Die Frage ist einfach für uns jetzt aber, hast du nie überlegt, auch was in Mundart mal so richtig zu machen? Vielleicht jetzt in der nächsten Zeit? Oder wäre ja noch irgendwie noch ein Feld, das zu bearbeiten wäre, oder?
Da habe ich schon Anläufe und eine Nummer gehabt. Mhm. Und habe sie dann wieder weg.
Okay. Hast du dich nicht getraut, oder warum?
Also das ist ohne Scheiß jetzt. Ich finde, dass ihr das viel besser machen.
Dann machen wir jetzt aus und dann reden wir noch einmal, okay?
Nee, wirklich. Hast du das aber auch schon mal überlegt gehabt?
Ja. Nee, das war jetzt auch eine ganz ehrliche Antwort.
Ja.
Ich kenne auch einen Mike Banzo zum Beispiel, Pelzer Helde oder sowas, oder von früher her. Finde ich auch toll. Ich, wie soll ich sagen, ich bin einfach nicht frei genug, um das so richtig knallepelzisch rüber zu kriegen. Da vielleicht mal Zusammenarbeit, ja.
Also, ne, okay. wir machen mal das Mikro aus und dann reden wir nochmal drüber. Also, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für
Danke
deine
euch.
Zeit. Es war sehr schön, sehr kurzweilig. Die Stunde ist echt immer, ist eigentlich echt zu kurz. Ne? Wir müssen uns was überlegen, Munchi. Wir
brauchen noch größeres Zelt.
Also, apropos.
Ja, bevor wir aber das Schluss machen, würde ich sagen, du hast doch bestimmt gesehen draußen, du bist ja vorhin gekommen und hast das Zelt gesehen da, oder? Das blaue.
Nee.
Nett? Das war ziemlich klar.
Das sieht man halt nicht.
Man sieht's nicht.
Ich hab bloß nur geguckt, wo ihr steht, damit ich endlich weiß, wo es reingeht.
Also, wir haben da vorne ein kleines Zelt aufgebaut und das fragen wir immer am Schluss unsere Gäste, ob sie nicht bei uns übernachten wollen. Das ist so unsere
Gelegenheit. Also, da hättest du die Gelegenheit.
Da hättest du jetzt die Gelegenheit mit uns und mit dem Hund natürlich hier zu übernachten. Wir würden dich auch morgen heimfahren. Ich hab noch ein bisschen heute. Genau. Kannst du ja überlegen?
Mehr überlegen
zum Morgen.
Wir lassen es mal noch offen.
Also, ihr liebe Leute, wir machen den Reißverschluss zu.
Genau.
Und wir freuen uns auf noch viele weitere Akkordfolge, Töne in Halbtonschritte oder Ganztonschritte, die wir von dir hören, oder?
Oder vielleicht ein Kinder-CD auf Pelzig.
Ey, wir machen mal Schluss. Ich glaube, dass jemand die Idee hat.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke euch. Super.
Fisi Madende, der Podcast.